Ich grüße euch auch herzlich zu diesem Gottesdienst. Ja, ihr habt schon gehört, worum es heute gehen soll. Und ich habe das Gefühl, ich muss über was reden, was ich selbst nicht verstehe. Die Größe, die Ewigkeit Gottes. Dazu ist ein Psalm ausgesucht worden und ein Text aus dem Hebräerbrief, den lese ich dann anschließend vor. Und von dem Psalm 90 sind uns die ersten 7, 8 Verse vorgeschlagen. Ein Gebet Moses, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen worden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du wandelst den Sterblichen in Staub und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder, denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie ein Strom, sie sind wie ein Schlaf am Morgen, wie das Gras, das aufsprießt, das am Morgen blüht und grünt, am Abend welkt und verdorrt. Denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell dahingerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unsere verborgenen Sünden in das Licht deines Angesichts. Ja, soweit mal die Lesung. Der Text beginnt also mit dem Worden ein Gebet Mose des Mannes Gottes. Welch eine Auszeichnung. Ein Mann Gottes. Diese Bezeichnung gibt es nicht oft in der Bibel. Samuel wurde so genannt. Elia und Elisa wurden so genannt. Sogar David. Es sind Männer, die von Gott berufen waren. Und wenn er die eigentlich ihr ganzes Leben im Dienst Gottes standen. Es wird nicht viel berichtet über diese Eigenarten dieser Männer. Wie sahen Elia, Elisa, wie sah Mose aus? Welche Begabungen hatte er? Welche Haarfarbe? Welche Augenfarbe? Was uns oft so wichtig ist, das Äußere, spielt in der Bibel gar keine Rolle. Nur eins ist wichtig, sie stehen im Dienst Gottes, diese Männer Gottes. Sie sind nur Gott gegenüber verantwortlich, keine Menschen. Entsprechend einsam stehen sie oft da. Es hat nichts mit Demokratie zu tun. Gott spricht durch einen Menschen und alle müssen hören, weil Gott spricht. Durch diesen Menschen. Sie waren auch Sünder. Besonders krass zeigt uns das die Bibel bei David. Da wird nichts beschönigt. Nein, und doch war er ein Mann Gottes. In unserem Psalm dürfen wir einen Blick in das Herz Mose tun. Das Herz eines Mannes, der so innig, so vertraut mit Gott war, wie kein anderer mehr nach ihm. Es ist das Gebet eines Mannes, der mit Gott von Angesicht zu Angesicht redet. Und deswegen ist dieses Gebet, ja, ich fand es so wichtig. Wie denkt ein Mensch, der im Angesicht Gottes lebt? Wie betet er? Lass uns kurz schauen, wie die Begegnungen von Mose mit Gott waren. Die erste Begegnung war in dem Feuerbusch. Da erschien ihm der Engel des Herrn, der Engel des Herrn heißt es hier in der Bibel, in einer Feuerflamme, mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte, aber er wurde nicht verzehrt. Und Und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Vielleicht noch eine Anmerkung. Es heißt zuerst, es ist der Engel des Herrn, der hier erscheint. Und dann heißt es, es ist Gott, der spricht. Wenn im Alten Testament von dem Engel des Herrn die Rede ist, dann ist das eigentlich immer Jesus. Und Jesus wird dann auch gleichgestellt mit Gott immer wieder. Gott sprach, der Engel des Herrn spricht. Ja, es ist ein Synonym, da begegnet uns schon das Geheimnis der Einigkeit von Jesus und dem Vater. Und jetzt bleibt Mose in ständigem Kontakt. Wie oft wird er aufgefordert, zum Pharao zu gehen? Er musste ihm Zeichen und Wunder ankündigen und die traten auch ein. Und Mose lernte selbst auch Gott immer mehr kennen, wie gewaltig, wie mächtig er ist. Und nun ist das Volk Israel endlich ausgezogen und sind an den Berg Sinai. Sie werden täglich versorgt mit Manna. Gott zog vor ihnen her mit der Wolkensäule und der Feuersäule. Er führte sie durch das Rote Meer. Mose erlebte Großartiges. Er brauchte nur zu gehorchen und es geschah. Und jetzt am Berg Sinai will Gott dem Volk begegnen, dem ganzen Volk. Wir haben die Worte gehört, wie Gott dem Volk begegnet. Der ganze Berg bebte, ein Hörnerschall. Ja, wir können es uns ja gar nicht vorstellen. Ein Hörnerschall, der durchdringend war. Und Mose sprach mit Gott und Gott antwortete, so dass es das ganze Volk hörte. Der ganze Berg bebte und das Volk war erschüttert. So erschüttert, dass sie sagten, das wollen wir nie mehr wieder erleben. Das ist zu schrecklich. Die Heiligkeit Gottes ertragen wir nicht. Mose, redet nur du mit uns. Gott soll dir sagen, was er uns sagen will. Wir wollen auf dich hören, aber Gott soll nicht mehr mit uns reden. Das ertragen wir nicht. Und ich glaube, jeder von uns hätte auch so reagiert. Das ertragen wir nicht. Nur Mose stieg hinauf auf den heiligen Berg, auf diesen bebenden, glühenden Berg. Wie war das möglich, dass Mose als einziger, ja, offensichtlich keine Angst hatte? Darauf gibt die Bibel keine direkte Antwort. Aber ich habe das so verstanden, dass es von Mose einmal heißt, dass es keinen Menschen mehr gab, der so demütig war wie er. Das machte ihn bei Gott angenehm, diese Demut. Und Gott widersteht er dem Hochmütigen, aber dem Demütigen, dem gibt er Gnade. Mose ging, immer wenn die Wolke auf das Zelt kam, auf diese Stiftshütte, ging Mose hinein und sprach mit Gott. Wenn er herauskam aus der Stiftshütte, leuchtete sein Gesicht so hell, dass die Israeliten das nicht ertrugen. Er musste ein Tuch über sich legen, weil er die Herrlichkeit Gottes widerspiegelte. Und solch ein das Gebet von diesem Mann lesen wir hier, diesen 90. Psalm. Was drückt er zuerst aus? Herr, du bist unsere Zuflucht, unser Zuhause. Du bist der Ort, wo wir glücklich sind, wo wir geborgen sind. Und zwar von Geschlecht zu Geschlecht. Wir haben ein Zuhause für alle Ewigkeit bei Gott. Zuhause ist so ein Begriff, da fühlen wir uns wohl. Da sind wir vertraut. Ja, da können wir relaxen, sag ich mal. Wie schlimm ist es, wenn das Zuhause zerstört wird? Wir haben das erlebt bei der Flut im Ahrtal. Wir bekommen täglich Berichte von den Zerstörungen im Krieg, wo Häuser zerstört werden. Ein Zuhause, ja, das ist wirklich wichtig. Und ein ewiges Zuhause, von Geschlecht zu Geschlecht, ein Zuhause zu haben, wie Mose das ausdrückt, ist doch ein Traum. Unser natürliches Zuhause hört irgendwann auf. Wir werden vielleicht hinausgetragen von den Totengräbern. Das Zuhause bei Gott ist ewig. Gibt es keinen Tod mehr. Du Gott bist meine Zuflucht, mein Zuhause. Wo soll ich denn hingehen mit meinem Versagen? Mit den Geheimnissen meines Herzens, mit dem, was sich da alles abspielt. Wer kennt das? Wer weiß das? Nur er. Er weiß alles. Er scheut sich nicht, auch den schlimmsten Schmutz aus meinem Herzen auszukehren. Ich brauche nichts vor ihm verbergen. Er liebt mich trotzdem. Und bei diesem Gott zu Hause zu sein, das drückt Mose so aus: Ehe die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich denke, Gott hat Mose gezeigt, was er geschaffen hat. Mose ist ja derjenige, der die Schöpfungsgeschichte geschrieben hat. Das kann er nur von Gott gehört haben. Das ist kein Hirngespinst. Mose bekam das alles von Gott gesagt, gezeigt. Und sagt, ehe die Berge wurden. Die Berge sind für uns gewaltig groß. Wenn ich an die Alpen denke, man ist fasziniert. Aber was sind die einzelnen Alpen gegen die ganze Erde, sagt Mose. Und die Erde geschaffen wurden. Und die ganze Welt geschaffen wurde. Jetzt steigert er sich ins ganze Weltall hinein. Ehe denn die Berge und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott. Er sagt nicht, warst du Gott, bist du Gott. Denn für Gott gibt es ja keine Zeit, haben wir gehört. Er ist außerhalb der Zeit. Er ist immer. Es gibt ja für ihn keine Vergangenheit und Zukunft. Er ist. Ja, diese zeitliche Dimension ist nicht fassbar. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Eine Ewigkeit genügt doch. Ich sage immer, einmal unendlich ist dasselbe wie zweimal unendlich. Geht nicht mehr. Aber Mose kann es nicht anders ausdrücken. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann schaut Mose auf uns Menschen. Und er sagt, du wandelst den Sterblichen in Staub und sprichst, kommt zurück, ihr Menschenkinder. Ja, auch wenn wir 70, 80 Jahre alt werden, sagt er, was ist das schon in Gottes Augen für eine Zeit? Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist, wie eine Nachtwache, die vorbei ist. Du lässt sie dahinfahren wie ein Strom. Er lässt uns Menschen dahinfahren wie ein Strom. Wie ein Wassertropfen im Strom. Was ist das schon? Wir sind wie das Gras, das morgens aufsprießt und abends verdorrt. Wenn Heu gemacht wird, wird es abgemäht und abends ist es trocken. So schnell geht das. Mose hat erlebt, wie heilig Gott ist. Und wie gering wir sind, wie klein wir vor Gott stehen. Diese Heiligkeit war für Israel unerträglich. Sie spürten ihre eigene Sündigkeit, die Verkehrtheit ihres Herzens. Hast du auch schon erlebt, wie sündig du bist? Wie verkehrt dein Herz ist? Wie viel Falschheit da drin ist? Dann hat der Heilige Geist an dir gewirkt. Das ist das Wirken Gottes, dass er uns zeigt, wie es um uns wirklich steht vor ihm. Von Natur aus erkennen wir das nicht. Da rechtfertigen wir uns immer. Und nur so können wir den Heiland erkennen. Jesus, der deswegen gekommen ist, weil es um mich so schlecht steht. Ja, denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell dahingerafft durch deinen Grimm, sagt Mose. Denn Gott hat unsere Missetaten ins Licht vor sich gestellt. Stellt euch mal vor, alle unsere Gedanken, alle Herzensregungen, was in uns abspielt, stellt Gott vor sich hin und beleuchtet es mit seinem hellen Licht, da bleibt nichts verborgen. Ich muss erschrecken, wenn ich vor dem Richterstuhl Christi bin, wenn meine Sünde da so offenbart wird. Gottes Heiligkeit lässt auch die kleinste Sünde nicht durchgehen. Vor Gott gibt es keine kleinen Sünden. Jede Sünde führt zum Tod. Zum Beispiel der Unglaube. Schafft das Gott mit mir? Hat das Volk Israel nicht auch Unglauben gehabt? Schafft es Gott mit uns, durch die Wüste zu ziehen, das gelobte Land? Wären wir doch besser in Ägypten geblieben. Ja, dieser Unglaube ist für Gott ganz schlimm. Auch bei uns, auch bei mir kommen manchmal Zweifel. Kann Gott das mit mir, elendem Sünder, schaffen? Ja, ich muss mich daran festmachen. Er hat die Macht, er schafft es. Und wie schafft er es? Das geschieht das Wunder von Bethlehem. In diese Verdorbenheit der Menschheit, in diese Menge Grashalme, in diese Wiese, sage ich mal, mit lauter Grashalmen, kommt Jesus auch als Grashalm. Auch als Staubkorn, auch als Mensch. Aber er ist trotzdem Gott. Und das will der Hebräerbriefschreiber gleich am Anfang zeigen. Dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein gerades Zepter, heißt es da am Anfang. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Ungerechtigkeit gehasst. Darum hat dich Gott, dein Gott, mit Freudenöl gesalbt. Mehr als deine Genossen. Und du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Kleid, wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen und sie sollen verwandelt werden. Du aber bleibst, der du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende. Ja, so wird von Jesus gesprochen im Hebräerbrief. Dieser Jesus, ja, ist so menschlich auf der einen Seite. Und doch zeigt er uns auch eine Größe Gottes, die beeindruckend ist, die gewaltig ist, die ja eigentlich uns erschüttern muss. Das ist seine Liebe. Seine unfassbare Liebe. Wir haben es nicht geschafft, diese Liebe auszulöschen. All unser Hass, unsere Ablehnung hat es nicht geschafft. Ja, gerade unser Hass brachte ihn ans Kreuz und brachte ihn dazu, unsere ganze Schuld zu bezahlen. Genau das war der Weg, um all unsere Schuld zu bezahlen. Mit unserem Hass haben wir Gott dahin gebracht, haben gezeigt, wir lehnen dich ab, wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Und Gott sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. All meine Schuld wurde ihm aufgeladen, er wurde bestraft an meiner Stelle. Gott sah in ihm meine Schuld, Gott sah in ihm mich und sagte, den muss ich bestrafen, der soll leiden. Aber seine Strafe traf ihn selbst, Gott selbst. Wenn ein Mensch sich mal gegen uns versündigt, schaffen wir es vielleicht nur, ihm zu vergeben. Wenn er schlecht über uns redet, wenn er uns überall verleumdet. Ja, vielleicht sogar schafft er es, unserem Eigentum und Haben gut zu bringen. Stürzt uns ins Unglück. Wir können dann sagen, ich vergib ihm. Das ist schon eine riesengroße Größe. Aber wir werden nicht sagen, mit diesem Menschen möchte ich Gemeinschaft haben. Mit diesem Menschen möchte ich zusammenleben. Gott sagt das. Gott sagt es. Er sagt, ja, du tust mir weh mit deinem Unglauben. Du stellst mich dar, als wäre ich eine nicht vertrauenswürdige Person. Weil du nicht gehorchst, weil du deinen eigenen Weg gehst, weil du nichts nach mir fragst. Aber ich vergib dir und ich möchte mit dir ewig, innig zusammenleben. Ich möchte mich mit dir freuen, möchte glücklich sein mit dir. Jeder, der in dieses Reich kommt, über den jubelt Gott. Er sagt, wie toll, dass du da bist. Ich weiß nicht, besser gesagt, aber ich drück's mal so aus. Wie toll, dass du da bist, wie wunderbar, dass du da bist. Ich freue mich so über dich, dass du bei mir bist. Mit all unseren Sünden konnten wir seine Liebe nicht auslöschen. Das ist das Gewaltige, was wir wahrscheinlich in unserem Leben nie begreifen, wie groß diese Liebe ist. Unfassbar. Gott bietet uns Grashalmen, diesen göttlichen Status an. Wir dürfen mit ihm auf dem Thron sitzen. Wir dürfen mit ihm Könige und Priester sein, regieren. Wer außer Gott könnte sagen, dass das ganze Weltall verschwindet? Er wird es zusammenrollen wie ein Mantel. Boah, dieses Weltall, diese Galaxien, unfassbar. Wir können es uns nicht vorstellen, auch wenn wir es in Zahlen ausdrücken und sagen, das sind Millionen von Lichtjahren entfernt, das sind nur so und so viele Millionen Lichtjahre entfernt. Na, also ich denke, kein Mensch kann sich es vorstellen, auch wenn wir es in Worte ausdrücken können. Und Gott sagt, das ganze Weltall wird zusammengerollt wie ein Mantel und weggeworfen. Er schafft Neues. Und in diesem neuen Reich gibt es keine Angst mehr vor dem Tod. Jetzt leben wir im Reich des Todesschattens. Der Tod schwebt über uns als Endlösung, sage ich mal. Jeder Mensch muss da durch. Wir leben im Reich des Todesschattens. Das ist dann vorbei. Da ist Ewigkeit angesagt. Welch eine Freude muss das sein, endlich bei diesem Gott zu Hause zu sein. Zu Hause, wirklich zu Hause. Bei einem Gott, der über meine Errettung jubelt und sich freut, mit mir in Gemeinschaft zu leben. Wie begann Mose seinen Psalm? Wie hat er angefangen? Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Amen.